Herzlich willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Mein Name ist Nico und heute ist Whitepaper-Tag. Vor genau 15 Jahren hat ein gewisser Satoshi Nakamoto das Bitcoin-Whitepaper veröffentlicht am 31. Oktober 2008. Und seitdem ist natürlich viel passiert, auch in der normalen Welt unter Anführungszeichen. Die wird nämlich immer verrückter und immer mehr Menschen suchen nach Alternativen und finden diese. Wo könnte es anders sein? Bei Bitcoin. Bitcoin als dezentrale Alternative, dezentrale flache Netzwerke. Was das bedeutet, was für eine Sprengkraft das hat für einen selbst und auch für die gesamte Welt, das bespreche ich heute mit Ralf Strewski. Er ist ein ehemaliger Lufthansa-Pilot, war über 40 Jahre in der Luft, hat Verbindungen, Ex-Frau in Argentinien, hat mehrere Unternehmen aufgebaut und ist heute einer, der sich 3-4 Stunden am Tag mit Bitcoin beschäftigt, weil er sieht dort eben die Zukunft eigentlich der positiven Menschheit, wenn ich es jetzt mal so ganz, ganz groß ausdrücken darf. Wirklich ein super spannendes Gespräch, das ich sehr genossen habe und das wunderbar passt zum heutigen Whitepaper-Tag, an dem wir uns mal Gedanken machen darüber, was Bitcoin im Positiven alles bewirken kann. Viel Spaß bei dieser Folge. Ich darf ganz herzlich willkommen heißen, Ralf Strewski.
Stimmt.
Habe ich es ausgesprochen, richtig? Siehst du, genau vor 20 Sekunden habe ich es noch falsch ausgesprochen, aber ab jetzt für immer. Hallo Ralf, willkommen bei Was Bitcoin bringt in Wien. Danke fürs Vorbeikommen.
Nico, danke für die Einladung.
Wir kennen uns von der einen oder anderen Bitcoin-Veranstaltung, haben uns in München getroffen, beim Bitcoin-Blog, jetzt waren wir in Innsbruck bei der BTC 23. Ralf, wer bist denn du?
Ich bin Bitcoin-Rentner. Ich war Pilot, ungefähr 40 Jahre lang bei Lufthansa.
Also richtige große?
Richtige große, zum Schluss Kapitän A350. Und das war so die Basis von meinem Leben. Also das hat 81 angefangen und dazwischen habe ich immer noch andere Sachen gemacht. Also erstmal Risikosportarten, Drachenfliegen, Nationalmannschaft, ein bisschen Politik studiert und dann kam die Argentinien-Phase. Ich habe dann eine argentinische Tango-Tänzerin geheiratet, war auch eine Risikosportart. Und dann ging die Argentinien-Phase los, die dann circa so 15 Jahre gedauert hat. Wir haben unsere Kinder bekommen, ein Haus gekauft, dann haben wir auch ein Unternehmen da gegründet, eine Flugschule in Argentinien, also eine Drachenflugschule. Das ist ungefähr das gleiche, wie wenn man in Kenia Schlittschuhfahren einführt. Also das war eine super Erfahrung. Und dann.
Wann war das?
Das war 94.
Also das hast du in den ersten 2 Minuten hast du bereits 3 hotte Points. Also du bist ein risikobereiter Typ.
Ich würde sagen, in Grenzen ja.
Ja, also ja. Risikobereiter Typ, ja. Das findet sich in Bitcoin oft, ja. Polnischer Nachname.
Ja, stimmt.
Ja, das findet sich in Bitcoin oft. Und natürlich deine eigene Argentinien-Story. Hast du in Argentinien auch gelebt? Wie lange?
Also gelebt, also wir haben die Basis immer in Deutschland gehabt, wegen dem Fliegen. Aber ich bin halt jeden Monat nach Argentinien geflogen und wir waren dann immer 3 Monate am Stück in Argentinien im Winter, also in dem dortigen Sommer. Ich habe dann damals eine kleine Wohnung verkauft von meinem Opa und haben uns da so ein Anwesen gekauft. Anwesen, also ein schönes Haus gekauft, ein großes, und da haben wir dann die Sommer verbracht.
Und Argentinien ist halt das Inflationsmusterland. Ich habe selber, ich weiß nicht, ob ich heute hier sitzen würde ohne meine eigene Zeit in Argentinien. Und es gibt auch andere, so wie ein Michael Saylor, ein Brian Armstrong, Coinbase-Gründer, die auch in Argentinien quasi Bekanntschaft mit der Inflation gemacht haben. Wie war das bei dir? Weil wenn du in den 90ern dort warst, ich weiß nicht, wie die Situation damals war.
Also das erste Mal war ich 85 da und ich fand das schon immer super. Und das war die Umstellung von im Prinzip der Nach-Diktatur-Regierung. Und dann kam ein Präsident, der Menem, und der hat eine, und das war total interessant damals. Also ich fand das wahnsinnig spannend. Ich habe dann auch Politik studiert und unter anderem Volkswirtschaft kennengelernt. Keynes war natürlich, in der ersten Vorlesung, das ist schon vorgekommen.
Klar.
Und dann kam der Menem und hat diese Politik der Konvertibilität eingeführt. Also der hat gesagt, ich garantiere allen ausländischen Unternehmen, die investieren in Argentinien, eine 1:1 Konvertibilität. Peso ist gleich $1. Mhm. Und du kannst raus und rein gehen in Argentinien, wie du willst. Und das hat mich damals total interessiert und ich habe es nicht verstanden. Ich habe gesagt, wie kann eine Regierung eine 1-zu-1-Konvertibilität garantieren ohne einen Schwarzmarkt? Also da kannst du als Regierung sagen, ich lege das jetzt fest, aber dann kriegst du sofort einen Schwarzmarkt, wenn der Wert nicht stimmt, der Währung. Und dann hatte ich mal diesen Finanzminister an Bord, der saß in der ersten Klasse im Jumbo, er hieß Cavallo, der war der Designer praktisch dieser Konvertibilität. Und dann habe ich gefragt, ob er nicht ins Cockpit kommen kann. Ich hätte ein paar Fragen.
Danke. Und dann kannst du so machen wie ich, du lässt die Leute einfach ein.
Genau, ich lade die Leute einfach ein. Und das war total, der war total super, der Typ. Und der hat mir dann gesagt, okay, also es funktioniert folgendermaßen, das ist ähnlich wie Deutschland das nach dem Krieg gemacht hat, die Geldmenge muss von der Regierung gesteuert werden. Also in dem Augenblick, wo Dollar ins Land fließen, kann die Regierung mehr Geld ausgeben, weil dann der Wert stabil bleibt. Und wenn aber Dollar wieder abfließen, dann muss die Regierung auch wieder Geld einziehen. Und das hat am Anfang super funktioniert. Also da kamen dann die Unternehmen aus, was weiß ich woher, aus Italien und USA und haben Fabriken gebaut, haben den Leuten Arbeit gegeben, die haben dann Autos produziert in Argentinien. Es war eine gute Phase und das hat dann nicht mehr funktioniert, als die Löhne gestiegen sind. Da haben die Firmen gesagt, nein, es ist zu teuer in Argentinien, jetzt gehen wir wieder. Und dann ist das Geld wieder abgeflossen und jetzt hätte die argentinische Regierung eigentlich auch wieder das Geld einziehen müssen, also weniger zum Ausgeben gehabt. Und da ging es dann wieder los, dass die Regierung eben dann Geld gedruckt hat und dann ging es halt.
Du hast die entscheidenden Worte, hast du eh schon gesagt, also all diesen Versuchen, das Geldsystem zusammenzuschustern, am Anfang hat es gut funktioniert.
Ne? Am Anfang hat es gut funktioniert.
Genau. Am Anfang funktioniert es oft mal gut, ja, und dann, wenn es mal nicht so gut funktioniert, dann wird Geld gedruckt. Genauso wie jetzt, global und so weiter. Du hast gesagt, du bist ein Bitcoin-Rentner. Wie alt bist du, Ralf?
Ich bin 65.
65, das heißt, du fliegst jetzt nicht mehr?
Nein, ich fliege nicht mehr. Seit einem Jahr.
Seit einem Jahr in Rente. Genau. Wie bist du bei Bitcoin gelandet?
Bei Bitcoin bin ich gelandet 2020. Also es war ganz komisch. Ich habe damals das Land gekauft in Argentinien und dachte, wenn mal was passiert oder sowas. Also es kann ja nicht immer so weitergehen. Also das ist 60, 70 Jahre nur aufwärts, da habe ich mir gedacht, vielleicht kann man es mal brauchen. Und als 2020 dann der Lockdown kam, also ich gesehen habe, dass die Chinesen da die Eingänge zumauern bei sich daheim und alles dicht machen, habe ich gesagt, ui, das wird spannend. Weil das kommt natürlich zu uns, ist ja ganz klar, war ja da. Also die ersten Covid-Fälle waren dann bei Webasto in Starnberg und das ging ruckzuck. Und da dachte ich, ui, das wird jetzt spannend. Ich wusste sofort, jetzt wird alles anders. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe ja eh Zeit, jetzt befasse ich mich mal mit dem Geld. Wo kommt das überhaupt her? Was passiert jetzt eigentlich? Warum sagen die, wir haben jetzt 1 Billion zur Verfügung, um die Wirtschaft zu unterstützen, um den Lockdown zu finanzieren?
Aber gab es da irgendeinen speziellen Moment, wo du gesagt hast, das war's jetzt? Weil du hast ja nicht einfach hingesetzt und gesagt, ich kümmere mich jetzt mal ums Geldsystem. Oder war das wirklich
so? Das war so.
Du hast einfach die Zeit gehabt, ne? Weil du hast nicht fliegen dürfen.
Genau. Ja? Wir sind nicht geflogen, ganz wenig geflogen. Wir haben mal Masken geholt oder so. Wir sind nach China geflogen während des Lockdowns und haben da Masken transportiert. War total lustig, war echt interessant. Und in der anderen Zeit habe ich gedacht, ich muss jetzt schauen, was jetzt passiert, weil ich habe es nicht verstanden. Ne? Weil die Verhältnisse haben nicht mehr gestimmt. Also vorher war 1 Milliarde ein Problem im Staatshaushalt und jetzt war plötzlich 1.000 Milliarden waren kein Problem mehr. Und da dachte ich, das funktioniert nicht. Also irgendwo muss das ja herkommen und wenn das keine Basis hat, dann wo kommt es denn her? Und dann habe ich dann angefangen und bin relativ schnell über Doomsday Propheten Mark Friedrich zum Bitcoin-Standard gekommen und das fand ich total logisch. Also die Erklärung der Inflation und der Niedergang von einem System mit der Inflation, das fand ich total logisch.
Ist ja auch logisch.
Ist ja logisch.
Ist das, was wir in der Geschichte immer wieder sehen und was halt währenddessen nicht gern besprochen wird.
Nein, das wird ignoriert. Und ich glaube, auch der, ich meine, dann war Plan B, war ja herrlich mit seinem Model, also mit dem Halving steigen dann die Bitcoin-Preise ins Unendliche. Ich dachte, super. Und da war dann damals, kam das dann zum Tragen, die Ausbildung. Ich habe dann als Kapitän dann lange in der Flugsicherheitsabteilung gearbeitet, habe Unfälle untersucht und daraus mit den anderen natürlich Seminare entwickelt. Und das ging eigentlich immer um Plan B. Also du steigst ins Flugzeug ein und das ist alles wunderbar. Fliegst von A nach B, herrlich, schönes Wetter, kommst in Hongkong an, alles wunderbar.
Da sind wir jetzt wieder quasi bei deinem Job und das hat jetzt nichts mit Plan B, dem Bitcoin-Modell zu tun, sondern du redest jetzt davon, dass du als Risikoexperte in der Flugsicherung, Plan B, der Plan B ein wichtiger...
Genau. Und wir haben damals, wir haben dann auch noch eine Modefirma gegründet mit meiner Frau, mit einer zweiten Frau. Das war dann eine Hard Fork irgendwann von der ersten Ehe in die zweite. Und wir haben dann eine Modefirma gehabt, wir haben so Kunstlederhosen produziert und haben gesagt, also, als wir das angefangen haben, haben wir Schulden aufgenommen und so. Und als dann der Lockdown kam, haben wir gesagt, okay, jetzt, wir haben damals gesagt, wenn irgendwas passiert, müssen wir eben eine Wohnung verkaufen und die Schulden zurückzahlen, weil sonst geht das Ganze in die Hosen. Und in dem Augenblick, wo der Lockdown kam, habe ich gesagt, jetzt tritt Plan B in Kraft und habe das organisiert. In der Zeit dann 2020. Und gleichzeitig habe ich mich mit Bitcoin beschäftigt und das ging relativ schnell. Also ich kam nicht über die Shitcoins und auch nicht über irgendwelche anderen Kryptos oder Anlagen oder sowas, sondern für mich hat es einfach Sinn gemacht, je länger ich mich mit Bitcoin beschäftigt habe, dass das was Neues ist. Also das heißt, das ist ein Wertspeicher. Also es ging eigentlich immer darum, Arbeitszeit zu speichern. Mhm. Und habe die Wohnung verkauft und dann relativ viel in Bitcoin angelegt. 2020.
In meinem Büro, da heize ich mit einem Bitcoin-Heater von 21 Energy. Das Startup aus Tirol, das tritt an, um diese enge Beziehung von Bitcoin und Energie für uns alle nutzbar zu machen. Die Bitcoin-Heater sind flüsterleise, aber sie sind nicht nur im Wohnzimmer oder im Büro interessant. 21 Energy arbeitet auch an nachhaltigen Lösungen für Business-Anwendungen, etwa in Industriehallen, Baucontainern oder Gewächshäusern. Inzwischen verbaut 21 Energy auch die neuesten Miner, die Antminer S19, die sind dreimal so effizient wie das Vorgängermodell und das bedeutet, dass sich die Bitcoin-Heizungen schneller lohnen können, je nach Strompreis und Stromquelle. Einfach mal reinschauen im Shop bei 21energy.io und mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt's gleich 5% Rabatt. Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li.
Und was hat deine Frau gesagt? Meine Frau war total auf meiner Seite. Mhm. Also ich habe es ihr erklärt. Wir haben dann ewig geredet, also jedes Abendessen kam dann irgendwann Bitcoin wieder aufs Thema und da hat sie irgendwann die Augen gerollt. Aber sie ist jetzt selber so, dass sie praktisch alle Orange pillt, die sie trifft.
Aha, okay.
Und sie macht es relativ dezent, also sie lässt auch so Samen fallen und guckt, ob die Leute reagieren. Viele Leute reagieren nicht und manche kommen dann nach der Zeit wieder und sagen, was hast du da gesagt? Also das war damals relativ schnell so, dass sie da mit dem Boot war.
Und hast du, ist interessant, also das heißt, du hast damals, du kommst durch deinen Job in diese Rolle der Flugsicherung und da habt ihr immer wieder Szenarien durchgespielt.
Genau.
Und da geht es dann darum, Plan B, und du hattest einen Plan B,
genau,
auch für dein eigenes Leben,
genau,
den hast du aktiviert.
Genau.
Bitcoin kam aber eher spontan dazu.
Also es war ein Wunder. Also ich würde sagen, das ist ein Wunder, dass Bitcoin da war zu diesem Zeitpunkt, weil ich hätte nicht gewusst, was wir dann machen sollen. Weil das Geld in Fiat zu lassen, das hätte mich echt genervt. Mhm. Also jetzt gerade, weil die Inflation kam ja dann später erst. Die kam dann, 21 hat die angefangen. Aber es war mir eigentlich klar, wenn so viel Geld auf den Markt geschmissen wird, und ich habe dann auch Lynn Elden studiert, mir ist der Kopf explodiert, weil ich habe gar nicht verstanden, was ist jetzt Base Money, was ist Broad Money und welches Geld ist inflationsauslösend und so weiter. Aber irgendwann einmal war es klar, und ich wusste, also diese Stimmi-Checks, also diese direkten Corona-Hilfen, dass die natürlich Inflation auslösen. Und da wäre es mir natürlich echt, also ich wäre echt auf dem Schlauch gestanden, wenn ich gesagt hätte, okay, also jetzt muss ich den ganz, jetzt verkaufe ich da meine Wohnung und muss in Fiat das Ganze.
Aber du musstest die Wohnung verkaufen, um die Kredite zu bedienen, genau, für die Kunstlederhosen.
Genau.
Gibt es die Firma noch mit den Kunstlederhosen?
Nein, die
gibt es nicht mehr. Die sind an der Pandemie gescheitert, oder wie?
Wir haben gesagt, und das ist vielleicht auch ein Bitcoin-Effekt gewesen, dass wir gesagt haben, wollen wir weiter Zeug produzieren, also wir haben es schon in Polen machen lassen, also in der EU machen lassen, und haben Leute fair bezahlt und so weiter. Aber wir hätten wahnsinnig viel investieren müssen, um mit diesen Chinesen zu konkurrieren. Die halten, die haben unter unserem Produktionspreis haben die das Zeug auf den Markt geschmissen, zum VK. Und dann haben wir gesagt, das machen wir einfach nicht.
Ihr wollt sagen, okay. Jetzt sitzen wir hier genau, mehr oder weniger genau 15 Jahre, nachdem Satoshi Nakamoto am 31. Oktober 2008 das Bitcoin White Paper rausbringt. Bitcoin, der 31. Oktober, was sind deine ersten Assoziationen zu dem Tag?
Keine Ahnung.
Weltspartag?
Ne? Ja, stimmt.
Weltspartag?
Ja, stimmt. Ja. Noch was, gell?
Halloween? Und eben der Tag, an dem angeblich Martin Luther seine Thesen an die Kirche genagelt hat.
Genau.
Am 31. Oktober 2008 bringt er also das Bitcoin White Paper und am 3. Januar startet er den Genesis-Blog und beruft sich dabei bereits auf die Bailouts. Und darauf will ich hinaus. Du redest jetzt von Stimulus-Checks geredet und so weiter. Also es macht ja Sinn, dass in einem Umfeld, in dem unfassbar viel Geld gedruckt wird, Leute aufmerksam werden auf Bitcoin. Und das ist ja 2020 auch geschehen. Aber du bist sehr, sehr schnell, du hast gesagt, okay, Shitcoins hast du übersprungen und offenbar ging es dir gar nicht so sehr um die Frage, wann verkaufe ich das wieder, oder? Oder gab es das schon?
Überhaupt nicht, nein. Überhaupt nicht. Also für mich war Bitcoin von Anfang an eine Revolution, also relativ schnell eine Revolution, weil ich gedacht habe, also die Geschichte, also Michael Saylor kam damals zur gleichen Zeit zu Bitcoin und die Analyse von Michael Saylor, also die fand ich relativ sehr, sehr klar. Also ich habe mir gedacht, wenn jemand mit einem Wirtschaftswissenschaftshintergrund und eine Wirtschaftsgeschichte hat er studiert, glaube ich, und Luft- und Raumfahrttechnik. Und es ist natürlich CEO von einer Firma und investiert mit einer Firma in Bitcoin. Ich konnte mir vorstellen, dass er alle Anwälte drauf gehetzt hat, alle Techniker, alles, was er zur Verfügung hatte, um zu sagen, ist das Ding wirklich tragbar? Ist es wirklich so gut, wie ich glaube? Und dann dachte ich, also das ist eine Aussage, wenn der da all in geht. Und ich dachte, was ist denn die Alternative? Und ich wusste schon, Immobilien, ich war damals eigentlich überzeugt, dass Immobilien ins Wackeln kommen. Das hat erst 3 Jahre gedauert, wie jetzt, wie sie ins Rutschen kommen. Aber
ist auch noch nicht sicher jetzt, so kurzfristig betrachtet.
Ja, genau. Ja. Keine Ahnung. Aber das war eigentlich relativ schnell klar, dass Bitcoin das ist, was ich gesucht habe. Also was völlig klar war, dass es die Welt verändert für mich.
Aber man muss schon sich das vielleicht vor Augen führen, dass das für jemanden, der gerade kurz vor der Pension oder vor der Rente steht und auch nicht aufgewachsen ist mit diesem Digitalen, wenn ich das so sagen darf, ne? Ist das schon was völlig anderes, als wenn jetzt ein 23-Jähriger irgendwie 50 Euro im Monat Sparplan macht, also auch vom Risiko her. Du verkaufst deine Immobilie, bist groß geworden in einer Zeit, wo alle gesagt haben, Immobilie, Betongold, ne? Und machst schon diesen relativ krassen Schritt. Ja,
ja, weil ich habe immer gedacht, also kaufe ich mir jetzt eine Immobilie in Deutschland. Ich habe jetzt keine Immobilie, wir wohnen da zur Miete, wo wir wohnen in Deutschland, aber ich dachte, boah, 40 Jahre abzahlen für irgendeine Doppelhaushälfte in Gauting oder sowas, das macht keinen Sinn. Also für mich
macht
keinen Sinn.
Sind die bei euch auch so hässlich wie bei uns, diese Doppelhaushälfte?
Die sind total hässlich und vollkommen überteuert. Also für mich. Also was ist die Lebensqualität dann? Also das ist schön, wenn du ein Haus hast oder so, aber bevor du es abgezahlt hast, darfst du es ja wieder renovieren. Also für mich hat das nie einen Sinn gemacht. Also das heißt, ich muss mich wahnsinnig verschulden, um 40 Jahre lang abzuzahlen, eine Bude, wo ich sage, nee, das ist ja eine Doppelhaushälfte, kann ich auch zur Miete wohnen, weil der Nachbar wenn der hämmert und schreit und irgendwas macht, dann nervt er mich sowieso. Also das heißt, das war irgendwie, war das nie eine Alternative. Und Aktien, die haben mich eigentlich auch nie interessiert, weil das ist ein Fehler, gebe ich zu. Aber ich dachte so, mit 2-3% das ist langweilig. Auf die Dauer ist es natürlich nicht langweilig, aber das bin ich halt, ich keine Ahnung. Mhm. Und jetzt kommt Bitcoin und ich war dann auch relativ entspannt mit dem Preis, bin ich immer noch. Also der ging dann hoch auf 60.000, ich habe immer, wenn ich irgendwas gehabt habe, wieder gekauft. Es war mir für eigentlich völlig egal, für wie viel, weil ich gedacht habe, also wenn Bitcoin das überstanden hat, was er bis jetzt überstanden hat, dann geht es auch weiter. Also es ist eigentlich nur eine ganz einfache Frage, bleibt Bitcoin? Und da habe ich gesagt, ja, Bitcoin bleibt. Also das war für mich klar.
Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Genau. Ich hab selbst Jahre gebraucht, um diese Frage dann somit ja zu beantworten. Und dann musst du auch die Konsequenzen daraus ziehen.
Genau.
Und die Konsequenzen daraus ist, wenn Bitcoin bleibt und du hast kein Bitcoin, dann ist das verglichen relativ zu jemandem, der Bitcoin hat, bisschen doof.
Doof, ja? Es ist saudumm.
Es ist saudumm.
Saudumm.
Und deswegen sagt man auch, jeder bekommt den Bitcoin-Preis, den er verdient.
Genau.
Ja? Aber es geht jetzt eben, das eine ist die Anlagegeschichte und die wird jetzt geht der Preis gerade wieder ein bisschen rauf und Bitcoin-Frühling hat quasi begonnen. Aber das heißt, die Anlagegeschichte wird jetzt wieder auch medial ganz stark, aber du siehst ja die Bitcoin-Welt bereits aus einer ganz anderen Perspektive, glaube ich.
Ja, und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, also ich habe 2020 angefangen mit Bitcoin mich zu beschäftigen und seitdem mache ich es jeden Tag. Mhm. Also jeden Tag 1-2 Stunden Bitcoin. Ich versuche alle Bücher zu lesen, die ich kriege, Podcasts anzugucken in den verschiedenen Variationen, also von Max Kaiser bis Peter McCormack, Makroökonomen, weil es einfach spannend ist. Und ich glaube, also was ich glaube ist, dass die Vektoren, die wir jetzt alle haben, also die Vektoren, zum Beispiel die Verschuldung der USA, das sagt ja selbst Jay Powell, ist not sustainable, also die ist nicht nachhaltig. Das heißt, das ist ein Vektor, wo du sagst, irgendwann geht diese exponentielle Kurve nicht mehr, das funktioniert nicht. Die Geldmengen, was die EZB zu leisten hat, was die EU zu leisten hat, welche Ausgaben auf uns zukommen beim Staat, das ist einfach eine Milchmädchenrechnung. Der Staat, wenn der weniger einnimmt oder keine, also wenn die Industrie in eine leichte Rezession gerät oder auch nur 0 oder 1% macht, die Staatsausgaben wachsen überdurchschnittlich, also überproportional. Das heißt, es wird Geld gedruckt werden, das ist gar keine Frage. Und die Vektoren, auch die Deglobalisierung, dann die BRICS-Staaten, die sich abspalten, die Weltordnung, die so ein bisschen aufgeweicht wird, das zeigt alles in eine Richtung, dass es unstabil wird. Mhm. Und ich glaube, dass das System fragiler wird. Wie schnell das jetzt funktioniert, das weiß ich nicht. Aber das System wird fragiler. Ich glaube, dass zum Beispiel das, was sicher gegolten hat, wie Nick Battier sagt in seinem Buch Layered Money, dass die Staatsanleihen praktisch Layer 1 sind, also Layer 1,5.
Ja.
Es kann auch sein, dass das so ein bisschen aufweicht. Und Larry Fink hat letztens gesagt, seine Kunden wollen in Qualität gehen, deshalb gehen sie in Krypto. Also dann hat er natürlich wieder Bitcoin gemeint. Also das heißt, Larry Fink sagt, seine Kunden wollen in Qualität gehen und in Krypto gehen. Also das heißt, die riechen, dass Bitcoin Qualität ist. Und ich glaube, dass diese die Vektoren, die in Richtung Unsicherheit und Fragilität zeigen alle, dass die ein Gegengewicht in Bitcoin haben. Und dass Bitcoin deswegen einfach immer stärker wird. Und ich glaube, dass auch die Art und Weise, wie Bitcoin jetzt in den nächsten Jahren sich verhält, vielleicht nicht mehr Halving-Zyklen werden, sondern mit der Adoption in der breiten Masse wird sich's verändern, glaube ich. Also der Bitcoin wird einfach ganz langsam adaptiert werden.
Aber diese Gegenbewegung kann ja nicht damit zu Ende sein, dass die Leute Bitcoin kaufen, sondern damit beginnt es doch erst, oder? Es muss ja dann anfangen, die Leute müssen ja anfangen, irgendwo was aufzubauen. Da ist dann die Frage, wie kann das aussehen? Wie sieht diese Bitcoin-Welt, die Satoshi Nakamoto vor 15 Jahren angestoßen hat, wie könnte die aussehen?
Das ist eine super gute Frage. Ich glaube, und was wir jetzt sehen ist, dass Bitcoin von dem, was es mal war, also als Zahlungsmittel, also wir haben jetzt Layer 1, Bitcoin Base, die Blockchain, also mhm. Bitcoin, den Layer 1. Und jetzt kommen unglaublich schnell Layer 2 und Layer 3 Anwendungen drauf.
Und verschiedene. Es ist nicht nur ein Layer, sondern es sind verschiedene.
Verschiedene Layer. Ja. Und auf den Layern kommen wieder Layer. Also wir haben jetzt zum ersten Mal, glaube ich, auf dem Internet aufgebaut, wieder ein dezentrales Netzwerk. Und das, was mich so fasziniert, sind dezentrale Netzwerke. Warum? Weil wir also zum Beispiel Schwammerl, also Pilze, die wachsen. Und da gibt es auch keinen Chef. Die haben auch ein dezentrales Netzwerk, diese Myzelien oder sowas, diese ganzen unterirdischen Verbindungen von denen.
Und der zum Beispiel, aus dem jeder Waldboden besteht und ja. So. Ja, da gibt es ja einen eigenen Experten auch, leider vergessen, wie er heißt, der darüber redet, dass Bitcoin das Myzelium eigentlich das genau. Geldsystem ist.
Genau.
Und der hat erklärt, das ist ganz wichtig, dass eben die Pilze, die Fungi,
genau.
Da wird immer am äußersten Rand entschieden, wie es weitergeht. Also nicht im Zentrum,
genau.
So wie in Brüssel, sondern
hundertprozentig. Ja. Und ich meine, wenn man jetzt mal so ein Risotto vergisst im Kühlschrank, nach 3 Wochen zurückkommt, dann ist der Pilz da. Das sind Schimmelpilze.
Ja.
Also das heißt, im richtigen Moment ist an der richtigen Stelle der richtige Pilz. Und wir verstehen nicht, wie das funktioniert. Und unser Hirn ist ein dezentrales Netzwerk. Es sind Neuronen, die durch Verbindungen und Knotenpunkte Bewusstsein und Entscheidungen und Gefühle schaffen. Und wir haben keine Ahnung, warum das so funktioniert. Aber das sind halt die stabilsten Systeme in der Natur. Und ich glaube, dass mit dem Internet wurde Bitcoin erst möglich, als dezentrales Geldnetzwerk, was unvorstellbar ist, weil Geld ist das Blut des Organismus, also Blut unserer Gesellschaft ist Geld. Und wenn das Blut vergiftet ist, ist die Gesellschaft vergiftet. Also wir haben jetzt vergiftetes Geld, weil es manipuliert wird. Auch nicht aus Notwendigkeit tun das die Politiker.
Und wir haben auch wirklich viele Gegenden in der Welt, die einfach auch unterversorgt sind mit Blut quasi,
genau.
Die ja gar nicht teilnehmen dürfen an dem Organismus.
Genau, und zum Beispiel Argentinien, und da kann man so super gut studieren. Argentinien ist vergiftet, also nicht vergiftet, sondern die Menschen planen nicht mehr. Planen ist unmöglich, weil du nicht weißt, ob im nächsten 2-3 Jahren nicht der Staat wieder alles Geld einfriert und kassiert. Das heißt, ein unternehmerisches Denken kann sich da nicht entwickeln. Und das alles nur, weil diese zentralistischen Systeme von oben, also die hängen vom Dollar ab. Sie müssen ihre Schulden in Dollar bezahlen. Und natürlich, wenn der Staat eine Schuldenrückzahlung machen muss, dann druckt der Dollar, dann druckt der Peso, tauscht sich ganz schnell in Dollar um, Cantillon-Effekt auf Staatsebene. Und zahlt die Schulden zurück und dann natürlich explodiert die Inflation wieder. Also das heißt, dadurch, dass eben das Geld vergiftet ist, wird die Gesellschaft auch, kann sie nicht mehr planen. Es gibt keine Innovationen, es gibt keine langfristigen Projekte, es gibt kein Sparen, es gibt keine Generationsdenken. Also ich spare was für meine Kinder oder so, weil es nicht möglich ist.
So, und jetzt frage ich dich, ist das vielleicht einer der Gründe, warum die Stimmung in Deutschland immer schlechter wird, weil die Deutschen ja doch das sehr stark haben, dieses Sparen, dieses Generationsplanen, Immobilien, weißt du, was ich meine? Ja?
Genau.
Wann ist deine Familie nach Deutschland gekommen?
Also mein Opa, der ist Ostpreuße, der war dann zwischen den Weltkriegen, ist der. Den haben die mit 10 rausgeschmissen daheim, weil sie nichts zu essen hatten, weil damals Ostpreußen so wahnsinnig arm war. Er war unfassbar arm und ist dann über Eisenach dann nach Deutschland gekommen und hat da eben diese Druckerei aufgebaut. Und er hat sich damals in den 70er Jahren mit 4 Angestellten, also meine 3 Onkels und ein Angestellter, ich glaube 4, 5 Häuser und Wohnungen gekauft, ohne jemals einen Cent Kredit aufzunehmen. Das war damals möglich. Und ich habe das erst so nach und nach begriffen, was dieser 15. August 71 überhaupt bedeutet. Und ich glaube, dass jetzt mit Bitcoin dieses so ein Netzwerk, also ein dezentrales Netzwerk, sich aufs Geld gelegt hat. Also das heißt, die Menschen sind nicht mehr unbedingt angewiesen, dass sie zentralistische Organisationen benutzen, wie Banken. Also vorher war praktisch, wenn man das so als Pyramide sieht, unten die Bürger. Und jetzt, wenn sie was machen wollten, dann mussten sie eine Bank benutzen. Und eine Bank ist eine Hierarchie Institutionen und die Banken hängen von Zentralbanken ab und die Zentralbanken sind unabhängig natürlich, aber hängen natürlich
die sind
völlig unabhängig.
Ja, ja, ja.
Also das heißt...
Grüße gehen raus, ja?
Genau.
Für unabhängige Freunde in der Zentralbank.
Genau. Ja? Also das heißt, die Bürger waren immer gezwungen, zentralistische Institutionen zu benutzen und sind dadurch in eine hierarchische Institution wieder praktisch reingeraten. Und die Banken konnten dann die Konten sperren, das sieht man jetzt bei Nigel Farage in England, da ist rausgekommen, dass 1 Million Engländern wurde der Bankaccount gekündigt. Also das heißt, das passiert. Genauso, man hat das bei den Truckern in Kanada gesehen und so weiter. So, und
das jetzt, passiert immer wieder, das darf man gar nicht unterschätzen. Das ist,
Oder du darfst jetzt nichts überweisen auf Bitcoin-Konto oder sowas. Und jetzt ist das erste Mal, dass die Menschen praktisch nicht nach oben in die Pyramidensysteme gehen müssen, sondern sie können nach unten gehen in dieses dezentrale Netzwerk und können sich mit allen verbinden. Also jetzt kann der nigerianische Autohändler in Japan mit Bitcoin ein Auto bestellen. Was er vorher nicht konnte, weil die Bank das nicht zugelassen hat. Also das heißt, dieses dezentrale Netzwerk ermächtigt die Leute, selbstständig, selbstverantwortlich, was dazu kommt, ist, was ja auch Bitcoin ist, selbstverantwortlich für seine Seeds zu handeln und ermächtigt Menschen, selbstständig zu handeln. Und der nächste Schritt ist, ich weiß es nicht, ob es so ist, aber ist Noster zum Beispiel als dezentrales Kommunikationsnetzwerk. Mhm. Auch ein Protokoll, das läuft auf vielen Computern, auf Relays, also auch auf Nodes. Und die Menschen können miteinander kommunizieren, ohne dass jetzt irgendeiner eine Parteizentrale stürmt, oder?
Der Punkt ist nicht die Frage, ob es Noster ist. Noster, genau. Es wird etwas wie Noster sein.
Genau.
Und ich glaube, das ist inzwischen auch angekommen, durchaus bei den Größen des Internets, ob das jetzt Jack Dorsey, selbst Facebook arbeitet auf einem offenen Netzwerk inzwischen, was zusätzlich, habe ich gelesen, bin jetzt
kein
Experte.
Ja.
Bin selber nicht mehr auf Facebook seit vielen Jahren, aber da frage ich mich dann doch, wie gibt es das, dass du mit 65 Jahren dir über solche Dinge so klar Gedanken machst? Weil es ist ja absolut mindblowing. Ja?
Es ist mindblowing. Es ist, und je weiter ich nachdenke, desto mehr ich bin überzeugt, dass Bitcoin eine unfassbare Sprengkraft hat für die Gesellschaft.
Weil, im positiven Sinne.
Im positiven Sinne. Und ich hoffe, es geht langsam, weil weil wir denken immer in Aquarien. Also Deutschland ist ein Aquarium. Und wenn wir hier was beschließen in Deutschland, dann glauben wir, das würde hier auf Deutschland beschränkt sein. Ist ja nicht so. Also das heißt, alles, was wir beschließen in Deutschland und Politik, hat Auswirkungen global. Also wenn wir sagen, wir machen jetzt nur noch E-Autos, EVs, ja, dann müssen die halt im Kongo nach Lithium butteln, wie die Sau. Hat eine wahnsinnige Auswirkung. Und ich glaube, dass diese Spieltheorie oder globale Auswirkungen von Bitcoin völlig unterschätzt werden, weil die Staaten, die Bitcoin adaptieren oder Bitcoin-Entwicklungen, Innovationen adaptieren, die werden extrem prosperieren, also die werden extrem gut performen und zwingen natürlich die anderen Staaten zu sagen, oh shit, wenn die jetzt da so gut performen, vielleicht sollte man das auch mal überlegen.
Aber es dauert halt. Also El Salvador zum Beispiel und so wird dann immer, dort ist es ja gescheitert, ne? Weil da hat man ja 5 Minuten nach der Einführung von Bitcoin beschlossen, dass es gescheitert. Also man muss dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, und trotzdem frage ich mich, du sagst, du beschäftigst dich 3 Stunden am Tag mit Bitcoin, das ist schon mal crazy, okay? Aber was machen deine Freunde, die auch 65 sind und jetzt vielleicht in Rente sind? Halten die dich für völlig irre oder sind die da dabei?
Nein. Also die wenigsten sind dabei, die kaufen sich halt eine Yacht und schippern irgendwie in Kroatien rum, was ich völlig langweilig finde, fand ich schon immer langweilig. Ich fand auch immer langweilig Urlaub, finde ich total langweilig. Ich weiß gar nicht, was man in einem Urlaub macht.
Nee, lesen.
Ja, das mache ich sowieso immer.
Einmal im Jahr zum Lesen genau. Kommen.
Aber ich weiß eigentlich nicht, was man im Urlaub macht. Es war immer irgendwie was, eine Beschäftigung da. Also entweder wir haben da diese Drachenflugschule aufgebaut oder dann halt die Modefirma gemacht oder immer irgendwas, was Sinn macht. Und wenn es keinen Sinn mehr macht, dann stellen wir es halt wieder ein. Aber grundsätzlich, glaube ich, war das so eine Art Wunder. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte, dass 2020 dieser Lockdown kam, Bitcoin kam, ich habe Zeit gehabt und das hat das Leben komplett verändert. Und es ist einfach nur logisch, finde ich. Es ist einfach total logisch.
Ich glaube, es ist total logisch, wenn man sich vorstellt, dass was die digitalen Revolution, wie die unser Leben schon verändert hat, genau, in den letzten 20 Jahren, dass natürlich das Geld erreicht. Ja? Genau. Und jetzt reden wir vom digitalen Euro, aber das ist halt quasi, wir spannen irgendwie die Pferde vor das Auto. Genau, also natürlich kann man das anders lösen und wir lösen es durch Bitcoin anders, aber gleichzeitig hast du diese Mega-Diskrepanz zwischen Leuten wie uns, die das schon das total logische, ja klar, das muss sich dezentral organisieren wie ein Pilz, und der großen Masse sich denken, der Ralf und der Nico, die haben komplett einen an der Waffel, genau, labern da irgendwas von, genau, Pilzen. Ja, ja, genau. wahrscheinlich haben sie Pilze gefressen, denken die Leute. Genau. Ja. Und das ist schon verrückt. Also,
ja, und was mich am meisten fasziniert hat, ist der Gedanke, dass Energie das eigentlich die universelle Währung ist. Auf dem ganzen Planeten ist Energie die Währung, die wirklich auch, deswegen ist auch wahrscheinlich der Petrodollar so erfolgreich. Also das heißt, Energie ist eine Währung. Und jetzt kommt Satoshi Nakamoto, kombiniert Kryptographie mit Proof of Work von Adam Back, mhm, und sagt, ich wandle Energie in einen digitalen Ledger um, also in ein digitales Kassenbuch um, mhm, was nicht mehr veränderbar ist, was auch nicht manipulierbar ist, was begrenzt ist. Und es kommt Wärme raus. Das heißt, es ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik praktisch in Geld umgewandelt. Und wenn man das mal verstanden hat, dass Energie durch Rechenleistung in ein sofort überprüfbares Ergebnis umgewandelt wird, was nicht mehr veränderbar ist in der Blockchain, und dabei kommt Wärme raus, es ist nicht umkehrbar, dann sage ich, das ist mindblowing, das ist der Hammer. Also, dass es sowas gibt, das ist der Hammer.
Und das hat es natürlich noch nie gegeben.
Nein, das hat es
natürlich nicht. Das hat es nicht, ich sage immer, Bitcoin ist eine Erfindung, absolute Knappheit, genau, die ist eine Entdeckung eigentlich. Das hat es auch so noch nie gegeben. Nee. Und wir hatten das noch. Also wenn wir Ledger, also Geldsysteme sind immer Ledger. Genau. Ledger, also im Grunde große Excel-Sheets.
Genau, ja? Große Kassenbücher.
Wem gehört was, genau, und genau, wohin, wer sendet ja, wem ja, was.
Was anderes ist es nicht.
Und die laufen derzeit über zentrale Stellen. Genau. Notenbanken und Banken.
Genau.
Bitcoin selbst und sicher zu verwahren, ist einer der wichtigsten Schritte auf dieser Reise. Und der beste Begleiter hierfür ist die Bitbox O2 Hardware Wallet. Entwickelt von einem Team von echten Cypherpunks, hergestellt in der Schweiz und vollständig Open Source. So stelle ich mir eine Hardware Wallet vor. Und vergessen wir nicht, Bitcoin ist eine Revolution, solange ich meine eigenen Schlüssel halte. Not your keys, not your coins. Der Spruch, der kommt wirklich nicht ohne Grund. 5% Rabatt gibt es mit dem Code Was Bitcoin bringt. Gleich reinschauen bei der Bitbox O2 Hardware Wallet unter bitbox.swiss/wasbitcoinbringt. Verlässlich, ehrlich und authentisch. So stelle ich mir meinen Bitcoin Broker vor und Coinfinity deckt diese Werte wirklich voll ab. Egal ob Sparplan oder Einmalkauf, egal ob kleiner Sparer, großer Investor oder Firmenkunde, niemand ist so kompetent und erfahren wie das Team in Graz. Dort gibt es ein Geschäft, wo man jederzeit vorbeikommen kann, um über Bitcoin zu plaudern. Aber natürlich ist Coinfinity von überall erreichbar, per App und Website. Bringing Bitcoin to the people seit 2014 und jetzt erst recht. Gleich reinschauen bei coinfinity.co. Und Bitcoin löst dieses Problem unabhängig vom alten System.
Genau.
Und deswegen finden sich dort so viele verschiedene leicht irre Typen. Das leicht irre ist, weil es noch relativ früh ist.
Herrlich, wunderbar, dass diese irren Typen.
Genau. Du musst ein bisschen irre sein, genau, um dort zu landen. Finden sich dort so viele leicht irre Typen, die erkennen, dass da eine Innovation stattfindet, die total, wie du richtig sagst, revolutionäre, genau, Auswirkungen haben kann.
Haben kann, genau.
Oder haben wird, sind wir uns ehrlich. Je verzweifelter die Lage im alten System wird, desto mehr Leute werden es und desto weniger irre werden sie. Sondern es kommen immer mehr quasi aus der Mitte der Gesellschaft auch rüber.
Genau, also wenn man, Kandinsky hat das ja mal gesagt, die Künstler sind an der Spitze einer Pyramide, die durch die Zeit fliegt, und die sehen immer viel früher Entwicklungen, die anderen erst viel später. Und ich glaube, das Bitcoin ist auch sowas. Das ist eine Pyramide, die durch die Zeit fliegt, und die an der Spitze sind, die sehen schon was. Und wenn man sich mit so Typen wie Jeff Bezos unterhält oder sowas, da wird es am meisten sichtbar, dieses in die Zukunft blicken, weil der jetzt, und das ist, glaube ich, das, was kommt, weil der Einblick hat, in welche Technologie wird gerade entwickelt. Mhm. Also welcher Layer wird gerade angegriffen von Startup-Unternehmen. Er hat erzählt, dass diese 600 Firmen wollten mit Ego Death Fund arbeiten. Also 600 Startup-Firmen im Bitcoin-Space arbeiten an Lösungen, an Problemlösungen in den verschiedensten Gebieten dieser Welt auf Bitcoin-Basis. Und wenn man sich vorstellt, dass das der Anfang ist, also wir sind ja erst ganz am Anfang, das ist der Urknall im Prinzip der dezentralen Netzwerke, was wir gerade erleben. Wie lange hat es gedauert, bis der Buchdruck sich durchgesetzt hat als praktisch Motor der Aufklärung? Das hat ja ewig gedauert. Also 1500 irgendwas hat da Gutenberg seine Presse erfunden. Und die Aufklärung kam dann irgendwie 200, 300 Jahre später ins Laufen, so richtig. Dass man,
ich glaube, natürlich, es wird schneller gehen mit Bitcoin gehen, wegen der Digitalisierung. Aber genau. Ich glaube, die Parallele, die man ziehen kann, ist, dass das Internet ist der Buchdruck.
Genau.
Und Bitcoin ist dann quasi die Reformation.
Genau.
Ja, das ist zumindest das, worauf uns Satoshi Nakamoto vielleicht hinweisen wollte. Aber natürlich, es ist auch egal. Also die Geschichte, vielleicht wieder reimt sie sich, aber ist auch wurscht. Aber wir dürfen da nicht jetzt quasi religiös werden, sondern im Sinne von, es ist egal. Es ist ja also für mich ist es ja völlig logisch, wenn es einmal, nur dass der Durchbruch erst gelingen muss. Aber es ist ja völlig logisch, dass solche Dinge wie das Geldsystem dann angegangen werden und auch neu aufgestellt werden, weil wenn davon Milliarden von Menschen profitieren, auch die heute in kaputten Geldsystemen leben,
genau,
dann können wir auch optimistisch in die Zukunft schauen. Es ist nur, das alte System dominiert alles. Und es ist so unglaublich schwierig, auch mit Jeff Booth zum Beispiel. Es ist faszinierend zu sehen, wie wenn er mit Vertretern des klassischen Systems zusammenkommt, die reden auch aneinander vorbei.
Also die reden aneinander vorbei. Es ist aber völlig logisch, dass das jetzt so ist. Warum? Und das ist ja wiederum, ich glaube, dass sich Systeme selber stabilisieren. Also Systeme stabilisieren sich insofern selber, weil sie ja, wie Austrian Economics auch sagen, aus ganz vielen einzelnen Individuen bestehen, die in diesem System groß geworden sind und auch von diesem System profitieren. Also der Anreiz, der ein System treibt, der ist ja nicht plötzlich weg. Und die Menschen, die da drinnen sind, die haben ihre Pension in dem System. Also der Zentralbanker, die Politiker, die sind aufgestiegen, haben erst sich den Arsch platt gesessen in Kommunalpolitik und mussten zu Schützenvereinen und Feuerwehren gehen und so weiter. Und dann sind sie nach 20 Jahren endlich mal im Landtag oder so. Natürlich werden die nichts tun und hergehen und sagen, ich setze jetzt auf Bitcoin. Natürlich fliegen die aus dem Listenplatz raus. Und die werden natürlich dieses System weiter betreiben, weil sie einfach in diesem System groß geworden sind. Das haben wir dann auch bei diesen ganzen Flugunfalluntersuchungen gesehen. Was sind denn die Motive, die Menschen, die Piloten treibt? Also wenn jetzt ein Pilot zum Beispiel einen Unfall baut, der wollte den Unfall ja nicht bauen. Und meistens, wenn man sich dann diese Aufzeichnungen ansieht, Voice Recorder und Flight Recorder, dann ist es nachvollziehbar, was er da gemacht hat. Das ist erst im Nachhinein ein Fehler. Aber es sind Entscheidungen, die eigentlich logisch sind. Und meistens, wenn man das anguckt, dann sieht man, es hätte mir auch passieren können. Mhm. Also wenn ich in diesen Schuhen gehe von denen, die da einen Unfall produzieren haben, dann sage ich, ich bin froh, dass ich nicht da drin gesessen bin. Weil ich könnte nicht sagen, dass es mir nicht passiert wäre. Und genauso ist es mit den Politikern. Und ich glaube auch, wenn man so viel Unfalluntersuchungen gemacht hat und so viele Gespräche gemacht hat mit den Crews, dann ist man überzeugt davon, dass keiner diesen Unfall wollte. Also das heißt, auch die Menschen, die sind im Prinzip nicht daran interessiert, dass das System crasht. Auch nicht die Zentralbanker.
Nein.
Die sind, wenn man in ihren Schuhen mal geht, dann versteht man das, was sie machen. Und sie müssen das jetzt machen. Es gibt ja keine andere Möglichkeit. Und Bitcoin bietet halt jetzt einfach eine ganz andere Plattform. Und das zu verstehen aus dem alten System ist irre schwierig. Das ist irre schwierig. Ich glaube nicht, dass die, dass es, ich glaube, dass es viele gibt, die damit liebäugeln und es sehr, sehr lange dauert, bis die Zahl zunimmt in den Institutionen. Mhm. Und dann gibt es eine kritische Masse, wo die sich dann im System vielleicht durchsetzen und sagen, wir müssen das angehen, wir müssen das mit dem Bitcoin angehen.
Ich glaube, dass daher vielleicht dann auch diese Faszination mit Krypto und mit Shitcoins kommt, weil die natürlich, die schauen, das ist dann quasi das alte System, aber mit Blockchain angemalt. So.
Genau.
Und deswegen kann man mit dem eher was anfangen im klassischen System. Man sagt, ja, okay, das ist neue Technologie und so weiter. Ich muss aber keine grundlegenden neuen Fragen stellen. Mein System, in dem ich groß geworden bin, nicht grundlegend hinterfragen, sondern ich nehme halt dann, lass halt meine Wertpapiere halt dann auf einer Blockchain laufen.
Genau. Und ich glaube, dass diese grundlegenden Fragen, die sind die interessanten, nämlich, dass es sich ganz komisch anfühlt, wenn du mal sagen musst, plötzlich, nach tausenden von Jahren, also der Pharao war früher der Sonnenkönig, jetzt sind es halt die gewählten Parteivorsitzenden, die die Sonnenkönige jetzt unserer Zeit sind.
Aber das sind eigentlich die Notenbanker. Sonnenkönige sind die Notenbanker.
Aber jetzt stell dir mal vor, die Gesellschaft müsste sich ein System vorstellen, wo es keine Institutionen mehr gibt, die von oben alles entscheiden. Also wir kommen auf die Welt und unsere Eltern entscheiden für uns. Also das heißt, wir schauen zu unseren Eltern auf, die lösen unsere Probleme. Mhm. Und dann machen wir so weiter und sagen halt, und das sieht man halt auch in Argentinien, das hat der Peter McCormick echt toll gesagt, die Leute in Argentinien wählen immer noch Politiker und glauben, das würde besser werden. Natürlich wird es nicht besser. Warum? Weil zentralistische Organisationen machen immer Fehler zum Schluss. Also wenn je größer die werden, desto unkontrollierter wird der Machthunger von diesen großen Organisationen. Google hat ja super angefangen, waren total edle Motive. Heute ist die Monster-Datenkrake und du weißt nicht, was sie mit deinen Daten tun.
Also, weil natürlich auch in diesen großen Systemen und zum Beispiel auch, nennen wir es mal das Fiat-System, dann je prekärer die Lage,
genau,
desto extremere Positionen setzen sich auch durch.
Genau.
Ja, also nehmen wir mal das Beispiel Modern Monetary Theory.
Genau.
Ja, das war vor 10 Jahren, war das noch komplett irre. Und heute ist es schon langsam so ein bisschen im Mainstream, so wird schon damit gekuschelt, weil am Ende das. Und das ist genau das, was die Piloten auch machen, sondern das hat die letzten 5 Mal auch probiert. Funktioniert dann, da setzen wir doch in Zukunft nur noch auf diese Methode.
Genau. Ja. Also in den Seminaren habe ich immer eine Geschichte erzählt von meinem Papa. Die war einfach wirklich genau richtig. Und zwar, mein Papa, da durfte das Radl von meinem Opa nicht nehmen, hat er aber trotzdem gemacht, ist in die Stadt gefahren, in München, und hat ein Spielchen gemacht, weil es ihm langweilig war, und gesagt, ich schau mal, wie lange ich mit Augen geschlossen Radl fahren kann. Also hat immer eine Sekunde zugemacht, hat wieder aufgemacht, dann hat er wieder 1-2 gemacht und 1-2-3. Bei 21 ist er an einen Laternenpfahl gefahren.
Bei 21?
Ja, bei 21.
Hat er mir erzählt. Hat das vielleicht der Toshi Nakamoto so entschieden, viele Millionen Bitcoin es gibt.
Und wenn man das mal überlegt, dieses Spiel muss schief gehen. Also wenn du das anfängst, muss es schief gehen. Und was hat er gemacht? Er hat immer zurückgeguckt und hat gesagt, bei 15 ist es noch gegangen, jetzt mache ich 16. Mhm. Aber wenn du das mal genau überlegst, wenn du dieses Spiel anfängst, dann wirst du im Unfall enden. Das kann gar nicht anders sein. Das geht nicht anders. Weil du es so lange machst, bis es scheppert.
Das heißt, das wissen alle, du hoffst nur, dass es noch nicht scheppert, solange du quasi am Steuer sitzt.
Genau.
Sondern du übergibst es wem anderen. Und dann ist natürlich die Frage, ob dann nicht eigentlich zumindest die Wacheren von den Betreibern des klassischen Systems eigentlich dankbar sein müssten, dass es etwas gibt, das vielleicht ein Gegengewicht bieten kann und auch eine Rettung bieten kann.
Genau. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, weil wir lernen so. Also als Kind fahren wir so schnell mit dem Radl um die Kurve oder mit dem Motorradl, bis es uns schmeißt und dann haben wir ein offenes Knie oder wir tun uns weh mit dem Motorrad oder wir fahren so schnell Ski und verletzen uns. Also für uns ist es aber nie so schwer, dass wir sagen, das würden wir nicht eingehen, dieses Risiko. Und deswegen, also wir lernen so. Also mit Erfahrungen. Und wir machen immer ein bisschen mehr, bis wir wieder dann zurückgehen und sagen, ja, das war zu viel jetzt. Wenn du jetzt aber eine großartige eine Organisation betreibst, so wie eine Airline oder ein Atomkraftwerk, dann darfst du das nicht so machen. Mhm. Dann musst du andere Kriterien anlegen für sicheres Handeln. Das heißt, du musst viel weiter wegbleiben von den Grenzen. Das ist aber ganz schwer zu vermitteln. Und jetzt ist es so, dass wir, glaube ich, bei den großen Organisationen wie Zentralbanken, sie sind in einer Situation, wo sie sagen, wir machen einfach weiter. So wie mein Papa, wir machen nochmal eine Sekunde länger die Augen zu. Also wir drucken noch ein bisschen mehr. Wir drucken noch ein bisschen mehr. Und wenn man das mal verstanden hat, dann muss das System irgendwann einmal scheitern. Egal wie. Oder es transformiert sich.
Das ist eben der Punkt, weil wenn die Leute, du sagst ja richtig, ja, in Argentinien, da hast du alle 10 Jahre Hyperinflation und die Leute wählen trotzdem weiter Politiker, die Leute legen ihr Geld trotzdem weiter auf die Bank. Also die Leute nutzen sogar eine Währung namens Peso, obwohl sie schon 3-mal ihr gesamtes Erspartes verloren haben.
Das muss man sich mal vorstellen. Heute waren ja gestern die Wahlen. Wen haben sie gewählt mit 40%? Den Massa. Das ist der jetzige Wirtschaftsminister. Mhm. Der jetzige Wirtschaftsminister. Mit 150% Inflation wählen die den Wirtschaftsminister zum Präsidenten, also als Präsident. Es gibt jetzt noch eine Stichwahl zwischen Milei und Massa. Aber das muss man sich mal vorstellen. Also die Menschen sagen, also der schlachtet mich, aber ich gebe ihm meine Stimme.
Genau, genau. Und das geht nur, da ist Bitcoin eben so powerful, genau. Weil du erstmals eine ernsthafte Alternative hast, die auch wirklich einen Gegenentwurf bieten kann,
genau.
Sowohl in deinem persönlichen Leben als auch im strukturellen,
genau.
Was es eben vorher nicht gab. Weil vorher, ja, labern kannst du immer sagen, naja, wenn wir jetzt alle umstellen würden, nein, aber so kannst du zeigen, okay, wir stellen um, wir steigen um. Genau. Immer ein wachsender Teil der Bevölkerung steigt um, oft nur mental.
Genau.
Es reicht ja schon mental, du weißt, du bist abgesichert, ja, da können machen, was sie wollen, da können sie im Rüssel, im Kreis springen, gegen Bitcoin, wenn sie nicht ankommen.
Genau, und ich glaube, das ist die Sprengkraft von Bitcoin, die noch gar nicht so begriffen wurde. Warum? Weil der Bürger, das einzelne Individuum, das erste Mal seit Geschichte der Menschheit die Möglichkeit hat, aus diesem System auszusteigen. Also das heißt, es gibt Konsequenzen natürlich. Du musst sagen, vielleicht muss ich die Jurisdiktion wechseln. Also wenn ich meine Bitcoin hier nicht mehr ausgeben kann, muss ich woanders hingehen. Aber ich habe die Möglichkeit zu sagen, ich mache nicht mehr mit bei euch. Das gab es ja noch nie. Und zwar, wenn ich jetzt Bitcoin habe, dann kann mir der Staat die nicht wegnehmen. Natürlich kann er dich einsperren oder sonst irgendwas. Aber wenn du sagst, okay, ich bin frühzeitig dran, ich muss halt woanders hingehen, wo ich mein Vermögen ausgeben kann. Aber der Bürger hat das erste Mal die Möglichkeit, dass er sagt, ich steige aus.
Und der Staat, den wir alle sehr kritisch sehen, oder eine wachsende Masse, langsam vielleicht ein bisschen kritisch sehen, hat ja eigentlich nichts davon, es dir wegzunehmen.
Nein.
Weil das ist schon was anderes als im Fiat-System, weil du hast erstens einen globalen Markt, du kannst, solange es eine gewisse Form der Bewegungsfreiheit gibt, kannst du da also auch eine Arbitrage betreiben für dich persönlich. Genau. Und da ist es dann schon sinnvoller, wenn der Staat sagt, naja, dann
adaptiere ich es halt.
Dann mache ich dir deine Umgebung netter, und damit du das Geld bei mir ausgibst, genau. Und vielleicht sogar deine Steuer damit bezahlst, genau. So wie es Liechtenstein jetzt macht.
Genau.
Ja? Weil mit Gewalt kannst du wirklich nur eingeschränkt etwas erreichen. Ja? Und niemand wird mit Bitcoin-Kapital in dein Land kommen, wenn dort das dir gewaltsam weggenommen,
genau.
Wird. Und das macht ja keinen Sinn.
Nee. Und ich glaube halt zum Beispiel auch, dass in den USA die Adaption von Bitcoin schon viel, 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 viel weiter verbreitet ist, als wir das sehen. Weil in den Banken gibt es wahnsinnig viele Menschen, wahnsinnig viele Banker, die haben es verstanden. Also ich glaube, dass in den Banken schon die Adaption da ist. Oder sie wissen, sie müssen da mitmachen.
Aber eigentlich müsste ja die Adaption zum Beispiel in Europa eigentlich müssten sie die Europäer besser checken. Sie tun es nicht, aber eigentlich müssten sie es besser checken, weil wir ja auch weg wollen aus dieser Dominanz des Dollars, während die Amerikaner ja alle Vorteile des derzeitigen Fiat-Systems haben. Deswegen siehst du ja in Amerika zum Beispiel jetzt auch nicht einen radikal-liberalen wie einen Milley, den siehst du dort nicht. Warum? Weil die profitieren ja vom Fiat-System. Das haben sie nicht notwendig. Die machen Stimmt. halt eingeschränkten genau. Liberalismus. Ja, haben aber grundsätzlich schon einen Leistungsbegriff und so, das gibt es alles bei uns nicht mehr. Aber wir, im Gegenteil, also das ist leider Gottes für mich ein Zeichen des Niedergangs in Europa, nicht? Dass du stattdessen, statt dass du das jetzt nutzt, ja, um das zu erreichen, was du schon immer wolltest, nämlich ein bisschen Unabhängigkeit von Amerika, versuchst du Bitcoin zu unterbinden und willst die Leute mit deinem dämlichen digitalen Euro dazu zwingen, der nie kommen wird, aber das ist der nächste Punkt, ja, das ist alles so verkrampft und so Gewalt.
Aber ich glaube,
durchdrungen, wie aber das die Europäer machen.
Ich glaube, wenn man das wiederum aus dem System sieht, das ist völlig logisch.
Ja,
das
ja.
ist völlig logisch. Warum? In dem Augenblick, wo der Staat mehr Geld braucht und die Bürger werden selbstständiger, dann muss der Staat die Zäune erhöhen. Also das heißt, die Kapitalverkehrskontrolle wird kommen oder das wird halt schwieriger werden, dass du abhaust. Also in Deutschland wird jetzt, vielleicht stimmt, ich weiß es nicht, aber auch schon diskutiert, es gibt schon die Wegzugsteuer für Unternehmen, die sehr, sehr teuer ist, wenn du wegziehst. Und für Private wird es auch diskutiert. Also das heißt, der Staat hat schon Angst, dass die Bürger abhauen.
Ja, zu Recht.
Ja, zu Recht.
Vollkommen zu Recht, weil wer will sich das noch antun?
Wir haben ja auch zwei Pyramidensysteme. Also wir haben einmal die normale Regierung, die national verantwortlich ist, und dann haben wir diesen wahnsinnigen Wasserkopf in Brüssel und in Straßburg, der immer hin und her fährt.
Ja.
Natürlich, und man sieht an den Rändern schon, wie Ungarn jetzt sehr kritisch der EU gegenüber ist. Und die Leute merken das, was du ja vorher gesagt hast. Die riechen, irgendwas stimmt hier nicht. Die Polarisierung, die bei uns stattfindet in Deutschland, ist ja ein Ausdruck dafür, dass die Leute unzufrieden werden. Ja. Und die riechen was, es stimmt nicht mehr. Also du siehst es an allen Ecken und Enden. Die Jungen machen YouTube-Videos, TikTok-Videos und sagen, wie sollen wir denn überleben? Wir kriegen die Inflation ist 20%. Die Inflation in den Immobilien ist schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren, seit 71, 7-10% pro Jahr. Wie sollen wir denn uns ein Haus kaufen?
Deswegen sage ich den Leuten immer, und diese Skepsis geht ja inzwischen hinauf, bis auch in deine Generation, bis auf die Leute, die schon ganz oben sitzen. Und ich sage den Leuten immer, schau, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich bin mir ziemlich sicher, es wird nicht mehr besser. Es wird immer nur noch irrer. Es wird immer nur noch crazier und es gibt immer nur noch verrücktere Vorschläge. Und an jedem Punkt werden ein paar mehr Leute sagen, das geht so nicht, da mache ich nicht mehr mit.
Genau.
Die wissen aber dann oft nicht, was sie tun sollen. Und Bitcoin ist einer der wenigen strukturellen Alternativen, wo Leute sich zusammenfinden und plötzlich optimistisch, fair miteinander umgehen, optimistisch in die Zukunft schauen, und das hat große Anziehungskraft, und das finde ich super, weil ich bin auch bei Bitcoin ultimativ gelandet, nicht wegen der Theorie und nicht wegen Lamborghini und so weiter, sondern wegen der Anziehungskraft des optimistischen Community zu sehen, die Leute wollen was aufbauen und können wieder.
Genau.
Und genau das ist eigentlich der entscheidende Punkt bei Bitcoin.
Ich glaube, dass ich, also wenn ich jetzt das betrachte, was die paar Freunde oder es gibt einige in meinem Bekanntenkreis, die jetzt langsam ankommen und sagen, du hast doch mal was über Bitcoin gesagt, erzähl mir mal was. Und wenn du das richtig erklärst, dann haben die Hoffnung plötzlich, und das ist das, was Bitcoin ist für mich, Hoffnung.
Ja.
Warum? Weil du wieder als Individuum ermächtigt wirst, eigenverantwortlich zu handeln. Das heißt, du kannst aus dem System aussteigen. Ich bin jetzt kein Aussteigertyp oder so, ich muss jetzt mich verabschieden oder sowas. Wir alle haben unsere Wurzeln da, wo wir sind, und irgendwo anders wird es jetzt auch nicht besser werden. Aber grundsätzlich hast du die Möglichkeit.
Aber das ist ja das, was mich so fasziniert, dass du vor Bitcoin hattest du schon diese Bewegungen in Richtung zum Beispiel diese Aussteiger, Prepper und so weiter. Ich meine, da gibt es zum Beispiel in Österreich einer der größten YouTube-Kanäle aus Österreich, über 1 Million Subscriber, die Survival Lilly. Die macht auf Englisch Videos, ja, über hier Generator, da die neuesten Untergangsnachrichten und so weiter. Und über 1 Million Subscriber, super Business, ja. Warum? Weil es dieses Bedürfnis gibt, irgendwo wegzukommen aus diesem brennenden Haus.
Genau.
Und Und die Leute wissen aber nicht, also manche laufen halt in die falsche Richtung, ne? Und laufen, oder falsche Richtung, ich meine das überhaupt nicht falsch, aber quasi auszusteigen aus der Gesellschaft, in den Wald zu ziehen und sich einen Generator zu kaufen, ist natürlich eine sehr extreme Form. Aber man kann natürlich über Bitcoin, über die digitalen Möglichkeiten eine andere Form des Aussteigers vielleicht sein.
Ja, ich glaube, dass das Aussteigen ist ja eine, die letzte Möglichkeit. Wer will schon gerne seine Familie verlassen oder die Freunde verlassen oder sonst
irgendwas? Aber eben aussteigen, ohne das zu tun.
Genau, ja genau. Ich glaube auch, dass wenn die Menschen, also wir stimmen ja nicht an den Wahlurnen ab. Wir stimmen mit unserem Geld ab.
Ja.
Also was am meisten gemonitort wird, ist, wo wir unser Geld ausgeben. Ja. So, und wenn wir anfangen jetzt zum Beispiel zu sagen, ach, halt doch dein Fiat-Geld, ich nehme lieber Bitcoin. Dann wird das schon registriert. Und wenn mehr Menschen das machen, wenn mehr Menschen Bitcoin nutzen, also wenn das geht ganz langsam, also wenn irgendwie ein Wirtshaus da bei uns am See ein Bitcoin anbietet, Bitcoin-Zahlungen, dann ist es ein winziger Schritt. Mhm. Und dann kommt noch einer dazu und dann noch einer. Ich weiß nicht, kennst du das Video, wo einer auf der Wiese tanzt? Der tanzt ewig alleine und dann kommt der Zweite dazu. Ja, ist da halt ewig, bis der Zweite dazu kommt. Und zum Schluss tanzen alle. Und wir sind halt da, wo ein oder zwei auf der Wiese tanzen.
Das gefällt mir. Ralf, zum Schluss tanzen alle. Das ist ein guter Abschluss, ein guter, positiver, optimistischer Abschluss. Ich habe das sehr genossen. Du bist hiermit eingeladen, in genau einem Jahr wieder vorbeizuschauen.
Oh, super.
Wenn du Lust hast.
Ja,
und dann ziehen wir mal ein Resümee über das Jahr 2024.
Das wird spannend werden.
Und vergleichen das mit dem, wie du es jetzt gesehen hast. Fände ich extrem cool.
Super.
Und jetzt lass uns doch noch wissen, bist du auf diesen neuartigen Internetmedien zu finden? Kann man dir irgendwo folgen?
Ja, auf Twitter unter Ralf Strijewski und als Red Ralf, also Radical Ralf, bei Nostr, aber er findet mich auf Nostr. Also ich bin immer mehr auf Nostr, ich versuche immer mehr auf Nostr zu sein, weil eben diese Stimmung auf Nostr ist positiv. Ja. Also die Leute, Hoffnung und wir können was verändern und du wirst nicht zugespammt mit Katastrophenmeldungen, finde ich total toll. Und
ist das so? Weil wenn ich auf Twitter gehe, ich schwöre dir, ich bin innerhalb von 10 Minuten dermaßen depressiv und fertig mit der Welt und habe ungefähr 15 Nachrichten geschrieben, die ich wieder gelöscht habe, wo ich mich über irgendwas aufregen wollte. Und das ist ganz schlecht für mein Karma und alles. Ja?
Ich finde, Twitter ist, oder X, wie es jetzt heißt, ist so eine Zen-Übung.
Ja.
Also das heißt, wenn du Twitter liest und du regst dich nicht auf, dann bist du in dem obersten Stadium angekommen. Bei Nostr ist es schwierig, es ist noch nicht ausgereift und es ist ganz im Anfang, aber es macht total Spaß.
Ralf, danke, dass du vorbeigekommen bist.
Es war super.
Ich habe das wirklich sehr genossen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Danke, Nico, für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify. Folgt uns auf YouTube. Schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.